Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Radio Rumänien International in deutscher Sprache. Im Studio begrüßt Sie Sorin Georgescu. Wir schreiben den 19. Mai 2026 und Folgendes können Sie am heutigen Dienstag in unserem Programm hören. Gleich legen wir los mit dem Funkjournal zum aktuellen Tagesgeschehen. Danach stellen wir Ihnen in der Enzyklopädie ein historisches Gebäude in Bukarest vor, das im Wiener klassizistischen Stil der Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert errichtet wurde. Ursprünglich als Filiale einer deutschen Handelsbank konzipiert, wechselte es entlang der Zeit mehrfach seine Zweckmäßigkeit und die Stadt Bukarest plant seit geraumer Zeit, eine zentrale Pinakothek der rumänischen Hauptstadt hier einzurichten. Derzeit ist die Gemäldesammlung der Stadt nämlich auf mehrere Gebäude verteilt. In der Musikecke gibt es heute Klassik. In Kreuz und Quer durch Rumänien reisen wir heute ins Harbachtal, eine malerische Region im südlichen Siebenbürgen, die lange vernachlässigt worden war und heute einen neuen Aufschwung im Fremdenverkehr erlebt. Und zum Schluss gibt es in Kulturinterferenzen eine Reportage unserer Kollegen von Radio Temeswar über ein wichtiges Fest des römisch-katholischen Bistums in der westrumänischen Stadt im Banat. Doch zunächst die wichtigsten Meldungen.
Funkjournal.
Konsultationen. Präsident Nikuschor Dan hat am Montag Gespräche mit den im Parlament vertretenen Parteien geführt. Ziel der Unterredungen ist, einen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten zu bestimmen, nachdem das Kabinett Bolojan durch ein Misstrauensvotum gestürzt worden war. Nach den Gesprächen kündigte der Staatschef weitere Konsultationen an, bis eine stabile pro-westliche Mehrheit gebildet werde. Die Sozialdemokraten lehnen eine neue Regierung unter Ilie Bolojan ab. Die nationalistische AUR erklärte sich bereit, die Regierung zu übernehmen, brachte aber auch vorgezogene Neuwahlen ins Gespräch. Die Liberalen wollen nicht länger gemeinsam mit der PSD regieren, während die USR angekündigt hat, in die Opposition zu gehen, falls die Sozialdemokraten eine parlamentarische Mehrheit bilden. Der Demokratische Verband der Ungarn in Rumänien plädiert für die Wiederherstellung der früheren Regierungskoalition. Wirtschaft. Die Ratingagentur Fitch warnt Rumänien vor Risiken durch politische Instabilität, Verzögerungen bei den Reformen im Rahmen des Nationalen Aufbau- und Resilienzplan sowie durch externen Druck auf die Wirtschaft. Finanzminister Alexandru Nazare erklärte, die kommenden Monate seien entscheidend. Laut Fitch liegt das Hauptrisiko weniger in der kurzfristigen Haushaltslage als vielmehr in der fehlenden Vorhersehbarkeit der Finanzstrategie ab 2027. Der nächste Bericht der Agentur zu Rumänien soll im Juli vorgelegt werden. Inflation. Die rumänische Nationalbank erwartet, dass die Inflation auch im zweiten Quartal weiter steigt und danach bis Jahresende auf etwa 5,5% sinkt. Ein höherer Wert als in der vorherigen Prognose. Das erklärte Notenbankchef Mugur Isărescu bei der Vorstellung des Inflationsberichts. Die Entwicklung hänge sowohl von der Lage in der Straße von Hormuz als auch von der politischen Stabilität in Rumänien ab. Zum Wechselkurs des Leu sagte Isărescu, die Nationalbank habe zuletzt deutlich weniger am Devisenmarkt eingegriffen als im April und Mai vergangenen Jahres. Das derzeitige Niveau erscheine ausgeglichen. Zugleich hob er die Bedeutung von Investitionen hervor, insbesondere aus EU-Mitteln, die das Wirtschaftswachstum positiv beeinflussen könnten. Nach den jüngsten Statistikdaten lag die Jahresinflation im April bei 10,7%, dem höchsten Stand der vergangenen Monate. Investitionen. Rumänien ist im Ranking der attraktivsten Investitionsstandorte Europas aufgestiegen und zählt gemeinsam mit Polen zu den interessantesten Märkten der Region für internationale Investoren. Das geht aus der weltweiten CEO-Studie der Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers für 2026 hervor. Rumänien verbesserte sich europaweit von Platz 13 auf Platz 9 und weltweit von Rang 33 auf 28. Mehr als die Hälfte der weltweit befragten Unternehmenschefs plant in diesem Jahr eine internationale Expansion. Rumänien liegt damit vor Ländern wie Portugal, der Schweiz, Belgien und Griechenland. Zwischen 2014 und 2024 verdoppelten sich die ausländischen Direktinvestitionen von 62 auf 125 Milliarden Euro. Laut Analyse muss Rumänien in mehreren Bereichen weiter aufholen. Mittelfristig sollen vor allem der OECD-Beitritt und die Umsetzung des nationalen Aufbauplans die Attraktivität der Wirtschaft stärken. Auktion. Im Jahr des 150. Geburtstags des Bildhauers Konstantin Brincusch wurde bei Christie's in New York ein neuer Rekord erzielt. Die Skulptur Danaide aus dem Jahr 1913 wurde am Montagabend für 107,5 Millionen Dollar versteigert und ist damit die zweitteuerste Skulptur, die jemals bei einer Auktion verkauft wurde. Der bisherige Rekord für ein Werk von Brincusch lag bei 71,2 Millionen Dollar für Young Sophisticated Girl, das 2018 versteigert wurde. Für Aufmerksamkeit rund um die Auktion sorgte auch Schauspielerin Nicole Kidman, die in einem kurzen Video mit der Skulptur Danaide zu sehen war. Cannes. Der Film Fjord des rumänischen Regisseurs Cristian Mungiu ist am Montagabend bei den Filmfestspielen in Cannes mit 12 Minuten Standing Ovations gefeiert worden. Unter den Gästen waren Sharon Stone, Carla Bruni, Demi Moore und Stellan Skarsgård. Fjord mit dem rumänischstämmigen US-Schauspieler Sebastian Stan und der Norwegerin Renate Reinswe ist Mungius 7. Film im Wettbewerb von Cannes. 2007 gewann er die Goldene Palme für 4 Monate, 3 Wochen und 2 Tage. 2012 den Preis für das beste Drehbuch und 2016 den Regiepreis. Und zum Schluss das Wetter. Für den Großteil Rumäniens gilt bis Samstagmorgen eine Wetterwarnung wegen atmosphärischer Instabilität, ergiebiger Niederschläge und starken Windes. Nach Angaben des Wetterdienstes kommt es vor allem in der Osthälfte des Landes zu Schauern, Gewittern, Windböen und vereinzelt Hagel. Örtlich werden Niederschlagsmengen von bis zu 50 Litern pro Quadratmeter erwartet. Der Wind frischt besonders im Osten sowie am Donnerstag und Freitag auch im Westen und Zentrum des Landes auf. Heute wird es in den meisten Regionen warm und wechselhaft. In Bukarest klettern die Thermometer auf bis zu 23 Grad Celsius. Soweit die Nachrichten von Radio Rumänien International.
Im Funkjournal von Radio Rumänien International geht es nun zum ersten aktuellen Beitrag, verfasst von Leila Kermil. Die Konsultationen zwischen Staatspräsident Nicu Jordan und den Parlamentsparteien zur Ernennung eines neuen Ministerpräsidenten sind am Montag ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Eine politische Blockade bleibt damit bestehen und nach dem Sturz der Minderheitsregierung des liberalen Ilie Bolojan vor 2 Wochen durch ein Misstrauensvotum, getragen von Sozialdemokraten und Ultranationalisten, ist hiermit noch nicht in Sicht.
Nach den Gesprächen kündigte der Staatschef weitere Beratungen an, bis sich eine stabile pro-westliche Mehrheit abzeichne. Er appellierte an die Parteien, Verantwortung und politische Reife zu zeigen, um in angemessener Zeit zu einer tragfähigen und schlüssigen Lösung zu gelangen. Präsident Nikos Jordan sprach mit Vertretern der Parteien und der nationalen Minderheiten, konnte aber keine klare Mehrheit für eine neue Regierung erkennen. Die Sozialdemokraten lehnen eine weitere Regierung unter Bolojan ab. Parteichef Sorin Grindeanu erklärte, die PSD schließe ein Bündnis außerhalb des pro-westlichen Lagers aus. Politischen Quellen zufolge bevorzugen die Sozialdemokraten einen politischen Regierungschef und wären notfalls bereit, selbst den Premierminister zu stellen. Die AUR wiederum erklärte durch ihren Vorsitzenden George Simeon ihre Bereitschaft zur Regierungsbeteiligung. Simeon habe dem Präsidenten einen Maßnahmenplan zur Überwindung der Krise vorgelegt. Sollte sich keine parlamentarische Mehrheit bilden, müsse man erneut dem Wähler das Wort geben, sagte er mit Blick auf mögliche Neuwahlen. Die Liberalen lehnen sowohl eine neue Koalition mit den Linken als auch eine technokratische Regierung mit deren Beteiligung ab. Parteichef Ilir Bolojan, der die Regierung noch kommissarisch führt, sagte, dass eine direkte oder indirekte Fortsetzung der Zusammenarbeit lediglich die Fehler der vergangenen Jahre fortsetzen würde. Die Reformpartei USR kündigte an, in die Opposition gehen zu wollen, falls die PSD eine Mehrheit für eine neue Regierung organisiert. Parteichef Dominik Fritz erklärte, die aktuelle Krise könne nur politisch gelöst werden. Der Magyarenverband ODMR sprach sich dagegen für eine Wiederbelebung der bisherigen Regierungskoalition aus. Auch die Fraktion der nationalen Minderheiten im Parlament plädierte für eine Fortsetzung des euroatlantischen Kurses. Die Chefin der rechtsextremen SOS-Romania-Partei, die Europaabgeordnete Diana Soroka, warf dem Staatspräsidenten vor, die Konsultationen in verfassungswidriger Manier organisiert zu haben. Anna Maria Gavrila von der rechtspopulistischen Partei Junger Menschen erklärte hingegen, sie werde jede pro-westliche Regierungsformel unterstützen.
Wir beenden unser Funkjournal mit dem zweiten Hintergrundbericht. Die internationalen Ratingagenturen warnen vor politischen Risiken für die rumänische Wirtschaft. Instabilität, verzögerte Reformen und wachsende Defizite könnten sich in den kommenden Monaten erheblich auf die Finanzierungskosten des Landes auswirken. Ein Beitrag von Daniela Budu. Ich bin Alex Terescu. Die Ratingagentur Fitch warnt Rumänien vor Risiken im Zusammenhang mit politischer Instabilität, Verzögerungen bei den Reformen im nationalen Aufbau- und Resilienzplan sowie externem Druck auf die Wirtschaft. Die kommenden Monate seien entscheidend, erklärte der amtierende Finanzminister Alexandru Nazare. Fitch weist darauf hin, dass das größte Risiko nicht die kurzfristige Haushaltslage sei, sondern die fehlende Vorhersehbarkeit der Finanzstrategie für das Jahr 2027 und die darauffolgenden Jahre. Auch die internationale Ratingagentur Standard & Poor's belässt Rumänien auf der letzten, noch für Investitionen empfohlenen Stufe. Eine Verlängerung der politischen Krise oder das Scheitern weiterer Defizitreduzierungen bis 2027 könnten jedoch zu einer Herabstufung des Ratings führen, warnt die Agentur. Eine solche Entwicklung würde die Chancen des Landes verringern, das Haushaltsdefizit bis zum kommenden Jahr zu senken. Andererseits könnte sich der Ratingausblick laut Standard & Poor's von negativ auf stabil verbessern, falls das Haushalts- und Außenhandelsdefizit deutlich reduziert werden und sich die Wirtschaft erholt. Dafür wäre jedoch ein breiter politischer Konsens über Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sowie die Verabschiedung eines glaubwürdigen Haushaltsplans für das nächste Jahr erforderlich. In einem Beitrag in den sozialen Medien erklärte Alexandru Nazare, dass die Beibehaltung des investmenttauglichen Ratings trotz des schwierigen innen- und außenpolitischen Umfelds die Wirksamkeit der bisher beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen zeige. Gleichzeitig seien weitere Reformen notwendig. Entscheidend werde bis zu den nächsten Bewertungen der Ratingagenturen sein, was Rumänien konkret unternehme. Echte Reformen, die Nutzung europäischer Fördermittel, Haushaltsdisziplin und Kontinuität bei der fiskalischen Konsolidierung. Nazare warnte zudem, dass die Monate Juli, August und Oktober kritisch sein werden, wenn Fitch, Moody's bzw. Standard & Poor's ihre regelmäßigen Bewertungen veröffentlichen. Deren Entscheidungen könnten schwerwiegende Folgen für die Kreditkosten des Landes haben. Unabhängig davon, welche Lösung für die derzeitige politische und Regierungskrise gefunden werde, befürchten Wirtschaftsexperten einen weiteren Anstieg sowohl der Auslands- als auch der Staatsverschuldung Rumäniens, um die Defizite in der Handelsbilanz zu finanzieren. Bereits in den ersten drei Monaten dieses Jahres stieg die gesamte Auslandsverschuldung Rumäniens um mehr als 3 Milliarden Euro auf 231,5 Milliarden Euro. Zudem erhöhten sich laut Daten der Nationalbank die Zinssätze, zu denen sich der rumänische Staat im ersten Quartal verschuldet hat, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 1%. In den ersten drei Monaten verzeichnete die Leistungsbilanz ein Defizit von mehr als 5,3 Milliarden Euro nach 6,2 Milliarden Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die ausländischen Direktinvestitionen in Rumänien beliefen sich im ersten Quartal auf 1,13 Milliarden Euro, verglichen mit mehr als 1,63 Milliarden Euro im selben Zeitraum des Jahres 2025. Analysten betonen jedoch, dass diese Entwicklung derzeit noch nicht besonders aussagekräftig sei, da Rumänien bis Jahresende erhebliche europäische Mittel aus den Programmen PNRR und SAFE erhalten könne, die wesentlich zur Gewinnung von Investoren beitragen könnten.
Sie hören Radio Rumänien International.
Die Enzyklopädie von RRI. Wissenswertes über Rumänien.
Wer heute durch die Bukarester Altstadt schlendert, das sogenannte Lipscani-Viertel, wandelt auf den ältesten Spuren der Stadt. Doch dieses Viertel war traditionell nicht nur ein Handelszentrum, sondern ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch der finanzielle Dreh- und Angelpunkt des modernen Rumäniens. Davon zeugen bis heute imposante Bankgebäude wie der Marmoros-Blank-Palast, die ehemalige Börse oder die Nationalbank. Sie hören mehr dazu in einem Beitrag verfasst von Stelio Lambru. Am Mikrofon begrüßt Sie Adina Olaru. Genau gegenüber vom alten Flügel der Nationalbank in der Lipscani-Straße steht ein weiteres architektonisches Juwel, der Palast Dacia Romania, einst Sitz einer der wichtigsten Finanzinstitutionen des Landes. Adrian Majuru ist der Leiter des Bukarester Stadtmuseums. Er weiß, was sich an genau diesem Ort befand, bevor eines der schönsten Gebäude der Altstadt errichtet wurde.
În cea mai veche vatră a orașului, una român din Balcan cândva, în veacul 16.
Hier im ältesten Stadtkern hat ein Kaufmann aus dem Balkan irgendwann im 16. Jahrhundert eine Kirche gebaut. Er hieß Gyorma. Obwohl er selbst kein Grieche war, sprach er Griechisch. Das war damals eben die Sprache des Handels. Rund um diese Kirche entstand später das sogenannte griechische Gasthaus. Diese Bebauung prägte fast das gesamte Mittelalter hindurch das Straßenbild. Doch Ende des 18. Jahrhunderts verfielen die Gebäude allmählich und nach einem schweren Erdbeben im Jahr 1838 waren die Kirche und das Gasthaus nicht mehr nutzbar. Sie wurden später abgerissen und zurück blieb erst einmal eine offene Brachfläche. Das änderte sich erst 1874. Damals tauchte eine Versicherungsgesellschaft namens Dacia auf. Sie hatte ihren Sitz ganz in der Nähe. Und dort befand sich der damalige erste Dacia-Palast. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts boomte der rumänische Versicherungsmarkt und die Weichen für etwas Größeres wurden gestellt. Adrian Majuru erklärt, wie es weiterging. Rund um den Unabhängigkeitskrieg von 1877 wurde eine weitere Versicherungsgesellschaft gegründet, die Romania. Nach dem Krieg schlossen sich diese beiden Gesellschaften zusammen. Rumänien war nun ein unabhängiges Land mit ganz neuen finanziellen Möglichkeiten. Da war klar, man brauchte einen neuen repräsentativen Hauptsitz, der diesem neuen Status gerecht wurde. So entstand dieser Palast. Das Grundstück wurde auf einer öffentlichen Auktion ersteigert und das Gebäude zwischen 1888 und 1895 von einem österreichischen Architekten errichtet. Leider haben wir kaum historische Baupläne oder Dokumente dazu, denn die Besitzurkunden dieser Gesellschaft wurden, wie viele andere auch, 1916 mit dem rumänischen Staatsschatz nach Moskau gebracht und sind seitdem verschwunden. Die neue Gesellschaft Dacia Romania war ein finanzielles Schwergewicht mit einem Kapital von 4 Millionen Francs. Versichert wurden vor allem Naturkatastrophen, Transporte und Lebensversicherungen. Im Verwaltungsrat saß die absolute Elite aus Finanzwelt und Politik. Doch die Geschichte des Palastes verlief äußerst wechselhaft. 1914 wurde er an eine Bank mit deutschen Interessen verkauft. In der Zwischenkriegszeit wechselte der Name erneut, bis die Bank 1931 bankrott ging und das Gebäude von der rumänischen Nationalbank übernommen wurde. Nach einem kurzen Zwischenspiel als Sitz der königlichen Kulturstiftungen endete 1948 die Ära des Palastes als Finanz- und Kulturhochburg. Die Kommunisten verstaatlichten das Gebäude. Was folgte, war eine bunte Nutzungsgeschichte. Vom Musikkonservatorium über ein Restaurant und eine Kantine bis hin zu verschiedenen Geschäften und Modehäusern, nachdem das Gebäude nach dem schweren Erdbeben von 1977 saniert werden musste. Erst nach 1990 kehrten wieder Banken in den Palast zurück. Seit 2013 gehört das Gebäude nun der Stadt Bukarest. Für Adrian Majuru strahlt die Architektur auch heute noch ihren ursprünglichen Zweck aus. Es ist durch und durch ein Bankpalast. Das war seine Bestimmung. Das Gebäude musste schon am Eingang so imposant wirken, dass der Kunde sofort überzeugt war. Hier sind meine Wertsachen sicher. Und zu diesen Wertsachen gehörten damals natürlich auch Kunstgegenstände. Von Schmuck bis hin zu wertvollen Gemälden. In den vergangenen Jahren hat sich der Palast Dacia Romania bei den Bukarestern bereits als Ort für Ausstellungen und Kulturveranstaltungen etabliert. Doch schon bald soll er zu einem der wichtigsten kulturellen Anziehungspunkte der Altstadt werden. Ein umfassendes Restaurierungsprojekt wird das historische Gebäude fit machen. Für seinen zukünftigen großen Auftritt als Sitz der Bukarester Pinakothek.
Pero International.
Kreuz und quer durch Rumänien. Reisetipps für Touristen.
Herzlich willkommen zu unserer Tourismusrubrik. Heute entführen wir Sie ins Harbachtal, rumänisch Valea Hârtii Bacului, eine malerische Gegend im südlichen Siebenbürgen, die nach dem gleichnamigen Fluss benannt wurde, einem Zufluss des Cibins, rumänisch Cibin, im Landkreis Hermannstadt. Anna Maria Kononovic hat zu den Attraktionen der Region recherchiert. Im Studio begrüßt die Sorin Georgescu mit der deutschen Fassung ihres Beitrags. Das Harbachtal ist eine äußerst malerische Gegend, die zwar nicht so bekannt ist wie andere Reiseziele in Rumänien, aber schon beim ersten Besuch begeistert. Die auch als Grünes Tal bekannte Region beeindruckt durch die Schönheit seiner wilden Naturlandschaften und die prachtvollen sächsischen Kirchenburgen. Mitten im Herzen Rumäniens gelegen, genauer gesagt im Landkreis Sibiu, zu Deutsch Hermannstadt, umfasst das Harbachtal 14 Gemeinden und eine Kleinstadt, Agnita, zu Deutsch Agnetellen. Die Region ist reich an Gebäuden, die an die Geschichte dieser Orte erinnern, so dass sich in jeder Ortschaft sehenswerte Plätze finden. Hier kann man sich auf die Spuren der deutschen Siedler begeben, die um das Jahr 1400 nach Siebenbürgen siedelten und sich später Siebenbürger Sachsen nannten. Deshalb besitzt fast jedes Dorf der Region eine Kirchenburg. Früher schützten diese Befestigungen, auch Wehrkirchen genannt, die Bewohner vor Eindringlingen. Heute sind sie zu touristischen Attraktionen geworden. In der Ortschaft Alzina, zu Deutsch Alzen, befindet sich außerdem das älteste erhaltene Haus, das jemals in einem Dorf im heutigen Rumänien gebaut wurde. Ein Haus aus dem Jahr 1508, das heute ein kleines Museum und ein Touristeninformationszentrum beherbergt. In den Jahren der kommunistischen Diktatur und auch nach 1990 wanderten die meisten Siebenbürger Sachsen aus diesen Ortschaften aus, was zu einem Niedergang der lokalen Wirtschaft führte. Später kehrten Nachkommen der Aussiedler mit neuen Ideen zurück und das Tal erlebt heute einen neuen Aufschwung. Ben Mehedin, Projektkoordinator der Stiftung Adept Transylvania, erzählt im Folgenden, was die Gegend so besonders macht.
Valea Hârtii Bacului face parte dintr-o destinație de ecoturism, colinele Transilvaniei, și ceea ce face special zona aceasta este.
Das Harbachtal ist Teil einer Ökotourismus-Reiseroute, die wir Transsilvanische Hügel nennen. Und das Besondere an dieser Gegend ist, dass man hier diese wunderschöne Abfolge von Hügeln und Tälern sehen kann. Im Hintergrund erblickt man das Fogarascher Gebirge, dessen Gipfel sogar im Juni noch schneebedeckt sind. Auf dem Habachtalplateau findet man die grünen Wiesen der traditionellen Landwirtschaft mit einer farbenfrohen, mosaikartigen Landschaft, die durch unterschiedliche Getreidekulturen und verschiedene Zeitpunkte des Mähens oder Heueinbringens entsteht. Vor dieser Kulisse wirken die sächsischen Dörfer mit ihrem Kirchenburgen und den Vogarascher Bergen im Hintergrund wie ein buntes Gemälde. Es ist eine Landschaft, die man sonst nirgendwo auf der Welt findet, und genau das macht ihren einzigartigen Reiz aus. Nur in den Dörfern wie Alzen, Leschkirch oder Holzmingen kann man solche Bilder erleben.
An den Wochenenden von April bis Oktober fährt hier eine Schmalspurbahn. Die Fahrt beginnt am Bahnhof Kornezell, zu Deutsch Harbachsdorf, etwa 25 Kilometer von Hermannstadt entfernt, und endet im malerischen Dorf Chosmann, zu Deutsch Holzmengen. Dort wird eine 15-minütige Rast eingelegt. Die Hin- und Rückfahrt dauert insgesamt ungefähr 90 Minuten. Nicht zuletzt kann auch das Geschichtsmuseum des Harbachtals in Agnetellen besucht werden. Dort sind ethnografische Gegenstände aus der Antike, dem Mittelalter und der Neuzeit der Region zu sehen. Ein bedeutendes Museumserbe, das die kulturhistorische Identität der Gegend widerspiegelt. Ben Mehedin vom Verein Adept Transylvania macht uns zum Schluss außerdem auf einige gastronomische Besonderheiten neugierig.
Hier findet man typische Speisen der siebenbürgisch-sächsischen und deutschen Küche, die zugleich mit rumänischen Einflüssen vermischt sind. Es gibt die sogenannte weiße Suppe mit Geräuchertem und Estragon, aber auch verschiedene Kombinationen. Polenta ist ein typisch rumänisches Gericht, aber sehr vielseitig. Man isst sie mit Eintopf, mit würzigem Schafskäse oder mit Krautwickeln. All das können Sie hier probieren.
Sie hören Radio Rumänien International. Rumänische Kulturidentität und Kulturinterferenzen.
Thank you. Die christlichen Kirchen feierten im April, am 23. April, den heiligen Märtyrer Georg. Die römisch-katholische Diözese Temeschwar feierte somit das Patrozinium des Doms, der römisch-katholischen Kathedrale der Stadt. Aus diesem Anlass wurde die zweite Etappe der Jubiläumsausstellung Millennium Canadiense 1030-2030 eröffnet. Die Ausstellung ist dem 1000. Gründungsjahrestags des alten Bistums von Chanad im Jahr 1030 gewidmet. Adriana Delern von Radio Rumänien Temeschwar war bei der Vernissage der Ausstellung an diesem Tag dabei und berichtet in unserer Rubrik Kulturidentität und Kulturinterferenzen.
Pünktlich zum Patrozinium der Temeswarer Domkirche eröffnete das römisch-katholische Bistum in Anwesenheit hochrangiger Gäste die zweite Etappe der Ausstellung Millennium Canadiense 1030-2030. Die Ausstellungsreihe wird von den drei Nachfolgediözesen des alten Bistums von Chanad organisiert und abwechselnd in Temeswar, Segedin und Großpecskerek gezeigt. Die Eröffnungszeremonie begann mit der Einstimmung des Liedes Veni Sancte Spiritus. Die diesjährige Etappe der Ausstellung präsentiert den zweiten historischen Abschnitt, die Epoche der osmanischen Herrschaft über das ehemalige Gebiet des Bistums Chanad, von der Eroberung der Festung Temeswar durch die osmanische Armee im Jahr 1552 bis zur Befreiung der Stadt und des gesamten Banats durch die habsburgischen Truppen unter der Führung von Prinz Eugen von Savoyen im Jahr 1718. Die vielen Gäste aus den verschiedensten Bereichen der Gesellschaft begrüßte zur Eröffnung seitens der Gastgeber Dr. Laszlo Bakó.
Wir freuen uns, Sie heute zur Eröffnung des zweiten Teils der Ausstellung Millennium Canadiense begrüßen zu dürfen. Dieser Teil ist der Geschichte des Bistums Chanad zur Zeit der Türkenherrschaft gewidmet. Während der erste Teil die Anfänge und die ersten Jahrhunderte dieser alten Diözese vor Augen führte, richten wir nun den Blick auf eine Epoche von Krieg, Zerstörung und Unsicherheit. Und doch ist der Glaube nicht erloschen. Er lebte weiter im Mut der Seelsorger, im Dienst der Missionare und in der Treue der katholischen Gemeinde. Diese Ausstellung ist Erinnerung, Dank und zugleich ein weiterer Schritt auf dem Weg zum Jubiläum des Jahres 2030.
Die Absicht des Organisatorenteams ist, in diesen Vorbereitungsjahren auf das runde Jubiläum die Vergangenheit und Gegenwart des alten Bistums von Chanad sowie der drei Nachfolgediözesen zu veranschaulichen, die nach 1920 auf diesem Gebiet gegründet wurden. Grußworte richtete des Weiteren der Gastgeberbischof Josef Chabapal aus.
Es ist eine große Gnade, dass wir in einer Zeit leben, in der wir uns auf das tausendjährige Jubiläum unserer Diözese vorbereiten und auf 996 Jahre zurückblicken können. Papst Franziskus hat uns ermutigt, bewahren wir aus der Vergangenheit nicht die Asche, sondern die Glut. Wir sind jetzt hier und arbeiten in dieser fünfjährigen Vorbereitungszeit noch intensiver daran, dass diese Glut zu einer Flamme entfachen möge, damit das Leben des christlichen Glaubens unserem Volk Kraft und viel Freude schenke. Wir erleben schwere Zeiten, genauso wie es auch in den bald tausend Jahren schwere Zeiten gab. Die Ausstellung handelt nun von 166 ausgesprochen schweren Jahren, der Zeit der türkischen Herrschaft. Wir sehen, dass der Glaube in den Gemeinden erhalten blieb, meist in sehr kleinen Pfarrgemeinden und Filialen. Der in der Gemeinschaft gelebte Glaube hat Kraft. Es ist eine Zeit, in der die Bischöfe vertrieben werden, in vielen Fällen auch die Priester. Hier und da gibt es einen Pfarrer oder Missionar. Laien, die sogenannten Lizenziate, übernehmen den Großteil der seelsorgerliche Arbeit. Sie kaufen, predigen, assistieren bei Trauungen, halten Beerdigungen und Katechesen. Die Kirche war immer in der Lage, sich den jeweiligen Bedürfnissen anzupassen. Der Heilige Geist hat in jedem Zeitalter den Weg gewiesen, auf dem die Menschen Jesus nachfolgen konnten. Das ist auch heute noch so. Das Zeugnis der Geschichte bestärkt uns in der Hoffnung, dass der Herr des Lebens auch in der heutigen Zeit den Weg weisen wird, uns hilft, unseren Glauben fruchtbar zu leben und dass auch wir die Glut und ermöglicht auch die Flamme weitergeben.
Initiator der Ausstellungsreihe ist der emeritierte Bischof von Temeswar, Martin Roos, der die Anwesenden auf zwei Themen der diesjährigen Etappe aufmerksam machte.
Im Jahre 1582 haben sich die hiesigen Katholiken in zwei Briefen an Papst Gregor den 13. gewandt und ihn gebeten, er möge Priester und katholische Lehrer hierher schicken, denn die Jugend ist in Gefahr, ihren Glauben zu verlieren. Deswegen bitten sie den Papst, er möge ihnen helfen. Es existierten damals zwei verschiedene selbstständige Pfarreien, Gemeinden, eine kroatische, die hauptsächlich aus den Händlern und Kaufleuten bestand, die aus Bosnien, Slawonien, aber vor allem aus Dalmatien stammten. Der erste, den Papst Gregor der 13. nach hierher geschickt hat, um die Verbindung zwischen den hiesigen Katholiken und dem Heiligen Stuhl auch von neuem zu binden, aufrechtzuerhalten, war Bonifatius Aragusa, dem heutigen Dubrovnik. Die zweite Vitrine sind Berichte der hiesigen Missionare nach Rom. Die Korrespondenz war ziemlich rege und lebendig, und es ist auch interessant, die Route, den Weg zu verfolgen, auf dem die Post von Rom nach Temeswar gelangt ist. Von Rom sind die Briefe über Venedig nach Wien gekommen, zur Nunziatur wahrscheinlich. Von Wien über Pest und Arad kamen die Briefe nach Temeswar. Ein zweiter Weg über das Meer von Rom nach Ancona oder nach Venedig, zwei Hafenstädte, kamen die Briefe über das Adriatische Meer nach Dubrovnik, zu denen der Papst eine ziemlich enge Verbindung aufrechterhalten hat. Und von Dubrovnik, von Ragusa, wie es heißt, per Belgrado ad Temeswaro in Turquia. Es sind vier Dokumente aus den Jahren 1649-50, geschrieben in Karadzewisch, in Temeswar und in Lipowan. Berichte der Missionare nach Rom.
Der Dokumente sind sehr viele. Es musste eine Auswahl getroffen werden. Und von dieser Auswahl ist etwas in dieser Ausstellung zu sehen. Das sind auch Briefe, Dokumente, Bilder auch. Aber vor allem geht es um die damalige Zeit und vor allem auch ein wenig über diese Zeit, über diese bewegte Zeit zu zeigen und damit auch die Menschen von damals in unsere Gegenwart zu nehmen. Und mit Dankbarkeit erinnern wir uns auch der Opfer, die damals gebracht wurden, um den Glauben in dieser Gegend zu erhalten und damit auch den Menschen einen Dienst erwiesen haben.
Während der Eröffnungszeremonie erklangen Musikstücke aus der Zeit der ausgestellten Exponate, so dieses Präambulum in A von Andreas Düben, 1597-1662. Eine Führung durch die Ausstellung bot gleich nach der Eröffnung der Archivar der römisch-katholischen Diözese Temeswar, Dr. Claudio Calin.
Es sind um die 40 Tafeln, angefangen mit dem Plakat der Ausstellung, mit der Liste der Bischöfe, die zu dieser Zeit als Chana der Bischöfe fungiert haben, beziehungsweise eine Zeittafel mit den wichtigsten Ereignissen. Ferner werden die Pfarrzentren oder Missionszentren am Gebiet des Bistums Chanat präsentiert. Die Tätigkeit der Missionare, der Franziskaner oder Dominikaner und Jesuiten, auch einige Missionsbischöfe waren hier anwesend. Und es werden Momente, Ereignisse präsentiert, die während der Türkenzeit stattgefunden haben. Ganz wichtig ist auch die Verbindung nach Rom, die Verbindung zum Heiligen Stuhl, die auch durch diese Präsenz der Missionsbischöfe aufrechterhalten wurde. Interessant ist, dass die Diözese auch beim Konzil von Trient im 16. Jahrhundert gleich durch zwei Bischöfe repräsentiert war. Einer davon ist sogar während des Konzils in Trient gestorben und ist in der Kathedrale von Trento auch heute beigesetzt. Die Geschichte des Gnadenbildes von Maria Radner hat auch einen würdigen Platz in unserer Ausstellung genommen. Ein italienischer Händler oder welscher Händler, sagt man, hat es ursprünglich einem älteren bosnischen Mann verkauft, der dann am Ende seines Lebens es den Franziskanern vermacht hat. Und so ist es erhalten geblieben. Es ist verbunden mit der Tätigkeit dieser Franziskaner-Missionare. Und Radna hat eigentlich ihren Ursprung in dieser Zeit. Als Franziskaner von Lipa rüber nach Radna umsiedelten und dort die Pastoration sicherten. Dort eine kleine Kapelle gebaut haben und dann später, 1695, passiert das Wunder, durch den die Ikone, die aus Papier eigentlich ist, nicht abgebrannt war. Nachdem die Türken halt die Kirche plünderten und es ins Brand gesetzt haben, das Einzige, was hinterblieben ist, war das Gnadenbild von Radna, welches wir bis heute aufbewahren und verehren. Die jungen Seminaristen, wenige leider, aber auch präsent, die sind auch repräsentiert zu dieser Zeit. Einer wurde in Rekasch zum Priester geweiht, beziehungsweise spätere Bischöfe haben gesorgt, dass eventuelle Seminaristen, Alumnen auch ein Stipendium bekommen werden. Natürlich, man muss nicht alles so ideal interpretieren. Es gab eigentlich viele, viele Probleme, viele Sorgen. Viele Missionare, Bischöfe, Gläubigen, Kaufleute wurden oft zu Prisoniere genommen, mussten dann mit Lösegeld halt frei genommen werden von den Gefängnissen. Darunter kann man auch die Geschichte von Vatay erzählen, der eine schöne Darstellung Temeswars in der Türkenzeit uns hinterlassen hat. Es sind sehr unterschiedliche Momente, sehr unterschiedliche Personen, deren Leben präsentiert wurde. Und auch damals scheint es, dass Temeswar und das Gebiet der Diözese von unterschiedlichen Minderheiten bewohnt war. Natürlich vielleicht nicht so reich wie später in der Habsburger Zeit, aber es waren auch Ungarn, auch Rumänen, auch Serben, auch Türken, Kroaten und alle möglichen halt Mitbewohner hier.
Die Exponate und die Tafeln mit Texten und Abbildungen können bis Mitte Juli täglich in der Temeswarer Domkirche zum Heiligen Georg besichtigt werden.
Das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich drei Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr,
eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit, da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Links zu digitalen Streaming-Formaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter SoundCloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.